WDR 5 Politikum. Das Meinungsmagazin.
Ich bin Stefanie Rode, hallo. Oder vielleicht bin ich es doch nicht. So ganz will ich Sie da ja nicht in Sicherheit wiegen. Es ist ja immer spannender, wenn man Dinge offen lässt, sie nicht bestätigt, aber auch nicht ausschließt. GLOMAR Response heißt das im amerikanischen Militärjargon. Und das geht zurück auf ein heimlich gebautes Spezialschiff der CIA, den GLOMAR Explorer, über dessen Mission nichts Genaues gesagt werden durfte. Und inzwischen können die deutschen Geheimdienste ja auch schon ganz schön gut glomern, seit verstärkt genau 3 Jahren, seitdem nämlich die NSA-Affäre ans Licht gekommen ist, soweit man bei der ganzen Beschattung da überhaupt noch von reden kann. Tja, und seitdem verstehen wir nur GLOMAR. Hört die NSA die Kommunikation in Deutschland ab?
Also sie behaupten immer NSA-Spionage. Dafür haben wir keine Anhaltspunkte.
So hat Hans-Georg Maaßen, der Chef des Verfassungsschutzes, das im vergangenen Jahr gesagt. Gestern im NSA-Ausschuss klang das dann nicht viel anders. Immerhin ein bisschen was Neues hat er sich doch noch einfallen lassen. Edward Snowden könnte ein russischer Spion sein. Knaller These, aber Sie ahnen es, Maaßen konnte es nicht ausschließen, aber auch nicht bestätigen. Snowden wiederum, der reagierte prompt, ob Maaßen Agent eines russischen Geheimdienstes sei. Das könne derzeit nicht belegt werden, twitterte er. Tja, und die Bürger, wie lange lassen die sich das noch gefallen? Also ich glaube ja, die Deutschen planen eine Revolution.
Dafür haben wir keine Anhaltspunkte.
Tja, und das ist doch der beste Anhaltspunkt dafür, dass der Umsturz kurz bevorsteht.
WDR 5 Politikum fördert die Meinungsbildung. In seltenen Fällen stößt der Körper fremde Überzeugungen ab. Bei anhaltendem Unwohlsein schreiben Sie bitte an politikum@wdr.de.
Durch Paris dürfte so ein übler Geruch von Abfall ziehen, weil die Müllabfuhr diese Woche ja gestreikt hat. Die Zeitungen warnen weiterhin vor der gestiegenen Terrorgefahr und 90.000 Polizisten und private Sicherheitsleute stehen schon bereit. Das sind alles super Zutaten für das Sommermärchen, das ja planmäßig heute Abend beginnt, die EM. Und das in einer Zeit, in der nicht nur Frankreich, sondern auch ganz Europa in einer tiefgreifenden Krise steckt und Populisten mehr und mehr Zustimmung bekommen. Aber die EM wird Balsam für die Seele Europas sein. Das meint Christoph Rasche, er ist Sportökonom an der Universität Potsdam. Hallo.
Hallo, grüße Sie.
Herr Rasche, können so ein paar hochbezahlte Kicker die geschundene Seele der EU wieder heilen?
Zumindest kann man festhalten, dass der Sport innerhalb von Europa eine ganz wesentliche Integrationsfunktion ausübt.
Inwiefern?
Der Sport führt die Nationen natürlich zusammen über das Thema Fußball, dass letztendlich dann auch die teilweise sehr unterschiedlichen heterogenen Staaten auf der Bühne des Sports zusammenführt. Hier wird sozusagen dann natürlich ein Spannungsbogen über den Fußball hergestellt und im günstigsten Fall gelingt es Hollande, von den eigenen Problemen abzulenken und hier ein Sommermärchen französischer Prägung zu zelebrieren.
Aber das große Problem, was Europa ja gerade hat, sind die Populisten und die Nationalisten, die sehr viel Zuspruch erhalten. Und angesichts dieser Tendenzen muss man doch eher davon ausgehen, dass es ein Wir-gegen-die-Gefühl in den Stadien geben wird und eben kein Wir-miteinander.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn die Sicherheitsarchitektur stimmt und das Public Viewing große Zustimmung erfahren wird, dass dann sowas aufkommen wird wie ein europäisches Wir-Gefühl. Kann mir aber auch sehr wohl vorstellen, dass in Anbetracht des Brexit eventuell die Fußball-EM für die Engländer zu einem Spießrutenlauf werden könnte.
Ja, das denke ich mir nämlich auch. Also wenn ich mir das vorstelle, zum Beispiel die Spiele der Briten, wird das nicht auf dem Spielfeld dann das Sinnbild der Gespaltenheit Europas werden?
Also was ich glauben werde, ist, dass auf dem Fußballfeld selbst natürlich wettbewerbliche Konstellationen vorherrschen müssen. Trotzdem appelliere ich dann an das Wir-Gefühl der Sportgemeinschaft, die dann doch erheblich dazu beitragen kann, dass man sich dann doch des Werteinventars von Europa erinnern kann.
Ich kann mir das bildlich immer noch nicht so ganz vorstellen. Also wenn ich in so einem Stadion jetzt bin, dann sehe ich da zum Beispiel deutsche Fahnen oder italienische Fahnen. Ich sehe keine europäischen Flaggen. Ich sehe niemanden, der statt Schland Europa ruft.
Ich sehe das im Grunde folgendermaßen, dass es natürlich auch sowas geben muss wie einen Patriotismus in geordnet demokratischen Bahnen. Zwangsläufig ist es natürlich so, dass Sportnationen sich mit der eigenen Nation identifizieren. Trotzdem ist es natürlich Europa und auch im weitesten Sinne die Europäische Union, die dieses Fußball-Event im Grunde hier orchestriert und die Nationen auf fairer Ebene hoffentlich zusammenführt.
Sie sagen jetzt, Europa orchestriert das. Da schwingt ja so ein bisschen was mit von die EM wird politisch auch instrumentalisiert. Also wie Sie vorhin auch gesagt haben, innenpolitisch hofft Hollande, dass ein bisschen Ruhe einkehrt im Krisenstaat Frankreich. Ganz grundsätzlich, warum sollte man überhaupt den Sport politisch instrumentalisieren? Kann man Sport nicht einfach nur Sport sein lassen?
Ich glaube, diese These des völlig unabhängigen und zweckfreien Sports ist letztendlich Wunschdenken von Philanthropen. Seit eh je wird der Sport im Grunde politisch instrumentalisiert, er wird wirtschaftlich instrumentalisiert, er wird auch gesellschaftlich komplett vereinnahmt. Und die Unabhängigkeit von Sport, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist in unserer heutigen digital vernetzten Zeit einfach gar nicht mehr darstellbar. Also der Sport ist Teil dieses interaktiven Systems und das müssen wir einfach auch so anerkennen.
Aber werden die Leute nicht jetzt schon die Nase voll haben davon, dass die EM instrumentalisiert wird? Also vor allen Dingen, wenn wir uns Frankreich innenpolitisch angucken, die Streiks, die Streikenden instrumentalisieren ja gerade auch die EM, weil sie wissen, da können sie Druck mit aufbauen. Sind nicht alle schon vollkommen genervt davon?
Ich glaube, eine gewisse Vorfreude bei den Fußballfans besteht weiterhin und die Gewerkschaften sollten sich das sehr gut überlegen, ob sie letztlich die EM sabotieren, weil ihnen selbst dadurch natürlich ein ganz erheblicher Reputationsschaden entstehen würde, wenn man die Vorfreude der Fans und der Sportbevölkerung diesbezüglich dann eintrübt durch Streiks und Sabotageaufrufe.
Lassen Sie uns noch ganz kurz ein bisschen in die Glaskugel schauen. Sagen wir mal, Deutschland gewinnt. Besteht da nicht die Gefahr, dass Deutschland interpretiert wird als übermächtiger Staat, also der sowohl politisch als auch sportlich die EU fest im Griff hat?
Die Populisten werden sicherlich einen Europameister Deutschland diesbezüglich interpretieren wollen und dann wohlmöglich auch gegen Deutschland und die deutsche Übermacht innerhalb der EU Propaganda beziehen werden. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen und da müsste dann eventuell auch von Seiten der Politik und von der Sportpolitik entsprechend moderat gegengesteuert werden.
Das werden wir dann sehen. Christoph Rasche war das, Sportökonom an der Universität Potsdam. Vielen Dank.
Herzlichen Dank auch.
Seit dieser Woche ist Rauchen ja verboten, also tagsüber für gläubige Muslime. Und in Ägypten bekommen die Raucher im Ramadan sogar Hilfe beim Verzichten. Die Regierung dort gilt ja als besonders serviceorientiert ihren Bürgern gegenüber. Die Notiz von Martina Schulte.
Die ägyptische Ministerin für soziale Solidarität, Ghada Wali, hat angekündigt, dass sie eine Belohnung an jede Fernsehserie zahlen wird, in der während des Ramadans nicht geraucht wird und keine sonstigen Drogen konsumiert werden. Das Preisgeld beträgt 1 Million ägyptische Pfund, rund 100.000 Euro. Allein in den letzten 4 Jahren habe das ägyptische Fernsehen 11.500 Szenen produziert, in denen Seriencharaktere rauchen oder andere Drogen konsumieren. Kritiker werfen der Ministerin vor, dass sie mit ihrem ihrem Plan ohnehin sehr wohlhabende Filmproduzenten unterstütze und für ein bisschen Medienaufmerksamkeit Mittel aus dem Fonds für Witwen- und Waisenzweck entfremde. Die Weltgesundheitsorganisation WHO gibt an, dass die Zahl der Raucher in Ägypten in den letzten 40 Jahren doppelt so stark gewachsen sei wie die Bevölkerung. Annähernd 60% aller ägyptischen Männer rauchen, aber nur etwa 2% der Frauen.
Tja, mangelnde Emanzipation kann einem auch das Leben retten. Das war die Notiz von Martina Schulte. Wenn das Wetter schlecht ist, dann muss ja irgendwer dran schuld sein. Der Klimawandel, klar. Das sagen jetzt alle, aber der kann sich ja nicht wehren, der Klimawandel. Schon mutiger war da die Umweltministerin Barbara Hendricks. Die hat auch der modernen Landwirtschaft die Schuld zugeschoben. Der Bauernverband hat sich da natürlich ganz schnell gewehrt. Bei so vielen Schuldzuweisungen fragt man sich ja ganz unwettergeplagt, wer profitiert. Weitere Nachrichten mit Moritz Neumeier.
3 Jahrhundertfluten gab es in den letzten 14 Jahren in diesem Land. Und diesen Umstand kann man nicht etwa der Sensationslust der deutschen Medien anlasten, sondern, na, wahrscheinlich schon. Gut. Aber es fällt doch langsam auf, dass das Wetter nicht mehr so will wie wir. Das regnet. Und zwar ziemlich viel. Und das muss man doch nutzen. Gerhard Schröder wusste noch, wie man mit den Fluten wirksam umgeht und ließ sich von der Oder direkt ins Kanzleramt spülen. Wäre es eine Donauwelle gewesen, selbst der Stoiber hätte gewusst, wie er die zu nutzen hat. Diese Woche war der Höhepunkt der Katastrophenpolitik eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Und tatsächlich war man sich bei der Schuldfrage recht zügig einig. Während die AfD die Schuld wahrscheinlich bei den Moslems sieht, die mit ihren andauernden Regentänzen die deutsche Kultur verwässern wollen, einigen sich die etablierten Parteien auf den Klimawandel. Die SPD meinte, durch ihn lasse sich das Unwetter zwar nicht erklären, er begünstige es jedoch. Danach forderte sie Geld für den Wiederaufbau. Die CSU lobte vor allem das rasche Handeln der bayerischen Landesregierung, sprich sich selber. Trotzdem braucht man jetzt vor allem Geld für den Wiederaufbau. Die Grünen glauben, dass das noch öfter passieren wird, mit dem Wetter, auch wegen des Klimawandels. Vor allem sollte aber erstmal Geld fließen für den Wiederaufbau. Die Linke findet, man müsse der Bevölkerung jetzt reinen Wein einschenken und sagen, dass es den Klimawandel gibt. Bisher wurde das nämlich bestimmt vertuscht von Leuten, die nicht links sind. Außerdem braucht man Geld für den Wiederaufbau, so weit war man sich also einig. Wir werden einen Wiederaufbau erleben, schöner als Wirtschaftswunder und blühende Landschaften zusammen, und zwar jedes Jahr. Denn wenn diese ganzen Experten Recht behalten, dann regnet das bald noch mehr. Das wird zum Politikum. Also nicht, dass weltweit jährlich 220 Millionen Menschen Naturkatastrophen zum Opfer fallen, sondern dass doch immer mehr Deutsche drunter sind jetzt. Was fehlt, ist so ein Alleinstellungsmerkmal für den Wahlkampf. Wenn nämlich alle was gegen den Klimawandel machen wollen, wo bleibt denn da der Spaß am Diskutieren? Zum Glück gibt's ja die AfD. Die meint nämlich, CO2 ist eigentlich besonders gut für Pflanzen und damit perfekt gegen den Welthunger. Und das verschweigt uns die Regierung, weil die lügen immer. Und wenn man so einen Stuss behauptet, kommt man damit ziemlich schnell in jede Zeitung. Und diesen Umstand kann man nicht etwa der Sensationslust der deutschen Medien anlasten. Oder, na, wahrscheinlich schon.
Tja, und siehe da, selbst über das Wetter kann man nicht mehr ordentlich reden, ohne irgendwann bei der AfD zu landen, wie Moritz Neumeier feststellen musste. So, ich hau jetzt gleich ab, aber vorher, da gibt's noch unseren O-Ton der Woche. Da geht's auch ums Abhauen. Richtig, der Ton der Woche kommt von Christian Wulffs Urlaubsvertretung Joachim Gauck, der nein, nicht abtritt, wie es einem medial gesalbten Bürgerkönig entsprochen hätte, sondern ganz nüchtern im Sinne der Freiheit nicht wieder kandidiert. Und das dann so begründete. I must be the greatest. I talk to God every day. Sorry, das war jetzt der andere prominente Abgang, Muhammad Ali. Der hatte ja auch ein Abo auf Gott. Eigentlich war aber der hier gemeint.
Ich bin dankbar, dass es mir gut geht. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass die Lebensspanne zwischen dem 77. und 82. Lebensjahr eine andere ist als die, in der ich mich jetzt befinde.
Tja, große Worte für nicht ganz so große Gedanken. Was der bundesdeutsche Präsidialprediger da eigentlich sagen wollte? I am the greatest. Und wenn Sie jetzt auch denken, dass Sie der Größte sind und unbedingt Bundespräsident werden wollen, wissen Sie ja, Bewerbung bitte auf den Anrufbeantworter von Kai Diekmann. Das war's vom Politikum für diese Woche. Ich bin Stefanie Rode. Danke fürs Zuhören. Machen Sie's gut.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.